Ich lese uns den Predigttext zum heutigen Sonntag, der in Lukas 5 aufgeschrieben steht, die Verse 1 bis 11, und wir schauen hin nach Israel zum See Genezareth. Es begab sich aber, als die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Eine wunderbare Begebenheit, die hier am See Genezareth stattfand, wo Jesus Christus deutlich machte, wozu er gekommen ist in diese Welt. Und ich denke, wir brauchen auch immer wieder solche Situationen, um zu verstehen, warum Gott seinen Sohn überhaupt gesandt hat. Das Leben im Alltag spielt sich oft so nebenbei ab, so abseits von der Gnade und dem Ruf Gottes. Es ist so ganz anders. So wie bei den Jüngern, den späteren Jüngern Jesu. Es war so ein ganz anderes Rausleben, Fische am See Genezareth. Nachts versuchte man, Fische zu fangen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Tags war man der Hitze ausgesetzt. Man legte sich vielleicht mittags hin, weil in der Hitze kaum irgendetwas zu arbeiten war. Man hatte Sorgen, Probleme, Steuern mussten bezahlt werden an Fremdmächte. Das Geld reichte einfach nicht aus für den Monat. Krankheiten machten sich vielleicht auf. Und mittendrin erschien Jesus Christus. So was ganz anderes. Was ist da los? Gott will sagen, auch heute in unserer Zeit, er ist immer mitten unter uns. Jesus Christus war mitten unter dieser Menschenmenge, die viele Fragen hatte. Sie drängten zu ihm, um Gottes Wort zu hören. Sie wollten endlich mal eine andere Botschaft hören als die von den Mitmenschen. Die Mitmenschen haben ja immer kluge Ratschläge, was man alles machen soll und kann. Aber im Endeffekt merkt man, die helfen gar nicht. Man kommt nicht voran, wenn man auf den nächsten Mitmenschen hört. Gott hat das ja schon vorhergesagt. Er hat gesagt in seinem Wort, Menschenhilfe ist nichts Nütze. Aber Gottes Hilfe ist alle Wege Nütze. Und das verspürten die Menschen da am See Genezareth. Und ich denke auch in unserer Zeit verspüren aufrichtige Seelen das, dass sie eine Ansprache des lebendigen Gottes brauchen. Und Gott versteckt sich ja auch gar nicht. Er versteckt sich nicht. Er sagt, ich bin immer da. Aber ihr seid nicht da, wo ich bin. Ihr hört nicht hin, wenn ich rede. So steht es ja bereits auch schon im Alten Testament. Im 5. Mose 30, wird geschrieben, das, was Paulus dann im Römerbrief aufzeigt und sagt, dass Gottes Wort ja immer unter euch ist. Gott redet ja zu euch. Die Frage ist natürlich nur, ob ihr auch hinhören wollt. Das Gebot, so heißt es hier in 5. Mose 30, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meers, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust und tun kannst. Jesus war mitten unter dem Volk. Es war ganz nahe das Wort des lebendigen Gottes. Auch der Apostel Paulus sprach das zu den Athenern, die ja so auf der Suche waren nach einem sinnerfüllten Leben und glaubten, es in irgendwelchen Handhabungen oder Götzen zu finden, aber gingen immer wieder leer aus. Und er sprach zu ihnen: Ihr solltet Gott suchen, ihr könnt ihn doch fühlen und finden. Fürwahr, er ist doch nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben wir. Und auch im ersten Kapitel des Römerbriefes heißt es ja gleich, was man von Gott weiß, ist den Menschen offenbar. Mit anderen Worten, sie sollen nicht so tun, als ob Gott nicht für sie wäre. Es ist eher immer wieder die andere Frage zu stellen, will ich zu Gott kommen? Hier am See Genezareth waren viele Menschen, die wollten zu Jesus kommen. Sie wollten hören, was er zu sagen hatte. Sie wollten eine Botschaft hören, die ihr Leben verändert. Aber da waren so viele, dass Jesus Christus einen Ausweichpunkt suchen musste. Und er stieg ausgerechnet in das Schiff von Simon. Er hätte ja auch in ein anderes Schiff steigen können. Aber er wusste, was dieser Simon erlebt hat. Er wusste, wie verbittert dieser Mann war, weil er die ganze Nacht gearbeitet hat und nichts gefangen hat. Er wusste, wie notvoll sein Leben war im Blick auf die Besatzungsmacht der damaligen Zeit, die immer Tribut forderte und Geld forderte, wo kein Geld war. Er wusste um die Not für seine Familie, die er schlecht ernähren konnte. Er wusste um die Verzagtheit dieses Mannes. Er war ein Typ stellvertretend für viele andere, die innerlich sehr zerrissen waren und auf Hoffnung zu besseren Zeiten Ausschau hielt, aber doch keine fand. Genau zu diesem Petrus ging er hinein und sagte: Petrus, du bist richtig. Diene mir. Wie ich? Jesus steigt in unser Boot und fordert uns auf: Diene mir. Egal, was dich bewegt hat in der vergangenen Woche. Egal, ob du mit deinen sozialen Bezügen zurechtgekommen bist. Jesus sagt: Diene mir. Komm, fahr mich ein Stück vom Lande. Ich will bei dir sein. Und du sollst gesegnet sein. Erstaunlicherweise, ausgerechnet diesem Petrus will Jesus begegnen. Jesus sucht all das, was zerstört ist, was verloren ist. So hat er es auch gesagt im Blick auf diesen Zachäus, über den sich ja viele Leute den Mund zerrissen haben, was das für ein Mensch ist. Und plötzlich Jesus zu ihm einkehrt ins Haus. Ich bin doch gekommen für die, die kaputt sind. Ich bin nicht für die gekommen, denen es gut geht, bei denen alles stimmt, die so gerecht sind, die keine Probleme haben. Für die bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Von Martin Luther wurde gesagt, dass er auch Zeiten hatte, die ihn innerlich sehr schwer wurden und niederdrückten. Und er manchmal Rat suchte bei den Theologen, Professoren, wie er mit dieser und jener Sache umgehen konnte, auch in Bezug auf sein eigenes Leben. Und er fand keine rechte Antwort, machte sich auf und ging zu einem ganz einfachen Bruder, zu einem Mönch und legte ihm sein Problem vor. Aber der Mönch, er wusste auch nicht, wie er Luther nun beantworten sollte, seine Fragen, was er ihm für einen Rat geben sollte. Aber es fiel diesem Mönch das Glaubensbekenntnis ein. Und da hat er einfach dieses Glaubensbekenntnis diesem Martin Luther, der es ja auch kennen sollte, vorgesagt. Hat einfach gesagt, schau, steht doch in diesem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, du auch. Den Vater, den Allmächtigen, du auch. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, glaubst du da auch. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, du auch. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, du auch, glaubst du das? Gekreuzigt, am dritten Tage auferstanden von den Toten, du auch, glaubst du das? Aufgefahren gen Himmel, glaubst du das? Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubst du das? Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Da sagte Luther, stopp, jetzt habe ich's. Danke, du hast mir geholfen. Vergebung der Sünden. Jawohl, Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen. Das ist die Lösung. Darum stieg Jesus genau in das Boot des Petrus und fing eine Predigt an, aus diesem Boot zu dem Volk zu halten. Und worüber sprach er? Wir lesen in diesem Textabschnitt nicht genau, was er sagte, aber wir lesen ja in den Evangelien, was er immer wieder den Menschen deutlich machen wollte. Eines, zum Beispiel, dass Gott heilig ist. Dass der Mensch nie verwechseln soll Gott mit sich. Er soll Gott nie auf seine Ebene herabziehen. Im Propheten Jesaja heißt es ja auch in Kapitel 6, dass die Cherubim um den Thron Gottes sind und rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig. Der Mensch soll zum einen verstehen, Gott ist anders als er selbst. Gott ist anders als der Mensch. Und ich glaube, das brauchen auch wir oft im neuen Verständnis. Wir verwechseln Gott oft mit uns. Wir denken, Gott müsse so handeln, wie wir es für richtig halten. Er müsse solche Gedanken hegen wie wir. Er müsse auch diese Erfahrungen machen wie wir. Wir machen Gott oft zu einem Menschen. Gott ist heilig. Jesus Christus wollte auch deutlich machen, es besteht in Wahrheit eine Riesenkluft zwischen dem Schöpfer und euch, die ihr selber nicht überbrücken könnt. Gott ist auch gerecht. Seine Gerechtigkeit ist so groß, dass keine andere Gerechtigkeit an diese heranreicht. Durch Mose wurde gesagt in 5. Mose 4, Gott ist ein verzehrend Feuer. Vor ihm kann nichts bestehen. Das ist die Botschaft, die die Menschen auch heute wieder neu erkennen sollen. Gott ist ein verzehrend Feuer. Alles verbrennt, was nicht identisch ist mit ihm. Das ist Gott. Die Leute am See Genezareth, hörten sehr gespannt zu und die Hoffnung auf Veränderung des Lebens sank vielleicht. Ja, an diesen Gott kommt doch gar keiner ran. Der so heilig ist, der so gerecht ist, wie keiner gerecht sein kann. Wie kann er uns helfen? Bei ihm gibt es überhaupt keine Veränderung, steht in der Bibel. Weder des Lichtes noch der Finsternis. Er ist immer derselbe und wir Menschen sind so veränderlich. Was bei uns heute ja ist, ist morgen nein. So unzuverlässig sind wir in unserem Wesen, dass sich keiner auf uns verlassen kann, weil wir so wechselhaft sind. Gott aber ist immer derselbe. Wer kann zu ihm nahen? Aber Jesus Christus sprach auch von der Versöhnung, von einem Weg aus der Gnade, den Gott selbst gebahnt hat und kein Mensch bahnen konnte. Und dabei wies er auf sich, der dieser Weg ist. Er hielt eine lange Predigt, zeigte die Möglichkeit auf, zu diesem entfernten Gott, der doch durch seine Hände Werk immer präsent ist unter den Menschen, hinzutreten zu können, Gemeinschaft mit ihm pflegen zu können und ein verändertes Leben zu empfangen. Denn Jesus Christus ist gekommen, Sünder selig zu machen, sein Leben in die Waagschale zu werfen, um die Verbindung zwischen dem Sünder und dem lebendigen Gott herzustellen. Allerdings, in der Predigt des Herrn Jesus am See Genezareth kam bestimmt auch das vor, was er anderenorts angekündigt hat, dass es auch ein Gericht gibt. Der Apostel Paulus, er sprach nicht nur zu den Athenern darüber, dass Gott unter ihnen ist und dass sie ihn suchen sollten, dass sie ihn annehmen sollten, sondern auch darüber, dass in Jesus Christus das Gericht anberaumt worden ist. Und alle, die nicht in der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus stehen, diesem Gericht anheimfallen werden. Ewige Verdammnis. Trennung von dem Schöpfer aller Dinge. Jesus Christus hat nichts verschwiegen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Er bleibt unter dem Gericht. Jesus Christus wird auch am See Genezareth das gesagt haben, was er in der Bergpredigt den Menschen vorhielt, was sie doch sein könnten, wenn sie ihm glaubten. Selig sind, die geistlich arm sind, die sich beschenken lassen von Gott. Denen wird das Himmelreich gehören. Selig sind, die hier Leid tragen, nicht nur wegen der anderen, weil die anderen Menschen so schwierig sind, sondern wegen sich selbst, weil man selbst so ein verkorkster Mensch ist vor Gott. Selig sind, die da Leid tragen, denn diese sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, die sich das von Gott gefallen lassen, was er ihnen sagt und tut, die nicht widerstreben, die nicht ihren eigenen Willen gegen Gottes Willen stellen wollen. Denn diese, die Sanftmütigen, werden das Erdreich besitzen, mit Jesus Christus, in seinem Friedensreich. Selig sind, die da Hunger haben und Durst nach der echten Gerechtigkeit, nicht nach der persönlich empfundenen Gerechtigkeit, sondern nach der, die Gott aufzeigt. Selig sind die, die danach Hunger haben und die einen großen Durst danach haben, denn diese sollen gesättigt werden. Und selig sind die Barmherzigen, die erkennen, dass es nicht nur um sie geht, sondern um alle Menschen. die nicht in der Egozentrik der Eigenliebe stehen, sondern ihre Not erkennen als eine allgemeine Not und alle Menschen brauchen die Hilfe des himmlischen Vaters, die so denken, die nur fixiert sind auf den lebendigen Gott. Sie werden auch Barmherzigkeit erlangen. Und selig sind, die reinen Herzens sind. Und hier hätte das Volk auch sagen können, ja, wer ist denn reinen Herzens? Niemand. Also können wir doch Gott nicht schauen. Doch selig sind, die ein reines Herz bekommen. Die sich beschenken lassen, die werden Gott sogar schauen, diesen dreimal heiligen Gott, diesen unbegrenzten Gott, diesen unveränderlichen, diesen unglaublich gerechten Gott, werden sie schauen, die sich ein reines Herz schenken lassen. Selig sind die Friedfertigen, die sich Frieden im Herzen schenken lassen durch den lebendigen Gott. Denn die werden Kinder Gottes geheißen. Es sind ja alles Versprechungen, die der Herr Jesus hier auch am See Genezareth machte, ehe der Sohn Gottes kam und redete freundlich mit den Menschen. Es soll euch geholfen werden, wirklich. Aber ihr müsst euch helfen lassen. Helfen lassen durch den lebendigen Gott. Und nach dieser langen Predigt, Petrus hatte sehr gut zugehört, der bis zu diesem Zeitpunkt noch Simon hieß. Und er dachte über das nach. Was ist das für ein Gott? Und Jesus sagte am Ende dieser Predigt, so Simon, nun fahre mal auf die Höhe, mitten auf den See Genezareth, da wo es am tiefsten ist, und werft eure Netze aus. Natürlich kam der Erfahrungswert des Petrus gleich entgegen und er sagte, Meister, du hast keine Ahnung. So wie wir es oftmals sagen, Gott, du hast keine Ahnung. Hättest du Ahnung, wie es mir geht, hättest du es geändert. Aber du hast keine Ahnung. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Da, wo Fischer normalerweise arbeiten und nichts gefangen. Jetzt ist Tag. Und du sagst, ich soll rausfahren. Herr, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, wie es mir geht. Deswegen bin ich so niedergeschlagen, so traurig. Du kannst mir nicht helfen. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, hättest du mir schon längst geholfen. Nicht? Das sind doch diese Fragen der Menschen. Ja, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Der hat ja gar keine Ahnung. Der weiß ja gar nicht, was hier los ist auf dieser Erde. Sonst könnte das doch nicht so und so lang gehen. Das ist das menschliche Wesen, weil es so entfremdet ist vom Leben aus Gott. Entfremdet. Und wir sind leider auch oftmals so entfremdet von dem Leben aus Gott und versuchen, unser eigenes Handwerk zu bewegen und leiden darunter. Brechen oftmals darunter zusammen. Stöhnen, ächzen, klagen an. Aber Jesus wusste genau, was er sagt. Er kannte genau den Simon, er kannte die Situation, er kannte den See Genezareth. Er wusste, wo die Fische sind. Simon merkte, dass Jesus auf seine Einwände nicht einging. Simon, fahre hinaus. Ich verstehe es nicht, aber ich habe die Predigt vorhin gehört. So hätte er sagen können, ich habe die Predigt gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Gott in Verbindung zu kommen. Deswegen auf dein Wort hin will ich das jetzt machen. Nicht, weil ich das verstehe, sondern weil du es gesagt hast. Und sie fuhren auf den See, da wo es tief ist. Und der Herr Jesus hat bewusst eine tiefe Stelle ausgesucht, weil nämlich die Fische tagsüber in die Tiefe gehen. Und die Netze reichten ganz gewiss nicht an den tiefsten Punkt des See Genezareth. Ganz gewiss nicht. Aber um deutlich zu machen, egal wo die Fische sind, egal wo das Problem liegt, wie tief es ist, wenn Gott reden darf in deinem Leben, kommt alles zum Guten. Und sie warfen nicht nur Simon, sondern da war ja noch ein anderes Boot, die Netze aus. Und was passierte? Die Netze waren so voll Fische, dass das Netz kaputt ging, dass sie gemeinsam ziehen mussten und beide Schiffe füllen mussten mit dem Fisch, so dass die Schiffe fast untergingen, so tief ins Wasser gedrückt worden sind. Erfahrung des Menschen steht der Erfahrung des lebendigen Gottes gegenüber. Vielleicht habt ihr mal gelesen, warum Jericho heutzutage so fruchtbar ist. Weil Gottes Erfahrung gegen die menschliche stand. So lesen wir es in 2. Könige. 2. Könige 2. Die Leute von Jericho sagten, eigentlich könne man hier ganz gut wohnen. Aber das Wasser, was hier fließt, ist ungenießbar. Ungenießbar. Quelle. Kann man nicht nutzen. Weder Bäume damit begießen, noch trinken. Was war Gottes Antwort durch Elisa? Ja, das ist jetzt eure Meinung. Das ist eure Meinung. Bringt jetzt aber eine Schale mit Salz. Das ist Gottes Meinung. Schütten wir in die Quelle ist gesund. Oh, deswegen ist Jericho so fruchtbar. Das Wasser ist jetzt genießbar. Palmenstadt, viele Früchte. Kann man dort ernten? Oder wiederum etwas später in 2. Könige 4. Da sammelte man Kolloquinten vom Lande, weil ja die Prophetenschüler nicht zu essen hatten. Und als dieses Essen gekocht wurde, vorgesetzt wurde, sagte man, das können wir nicht essen, wir sterben, wir werden vergiftet. Das ist eure Meinung. Was sagt Gott dazu? Elisa sagt, bringt ein bisschen Mehl her. Im Namen Gottes Mehl da hinein. Bitte esst. Gottes Meinung ist anders. Und sie aßen und es ging wunderbar. Merken wir, Menschenmeinung und Gottes Meinung prallen immer aufeinander. O Herr, was ist das? Ein Fischzug sondergleichen, wie ihn noch nie jemand gesehen hatte? Oder denken wir an dieses Psalmwort, Psalm 32, wo David sah, mit meinen Problemen war ich so mit mir beschäftigt, auch mit meinen Sünden. Es war so schlimm, ich wollte es ja niemand sagen. Aber je mehr ich es verschwieg, desto schlimmer wurde es mit mir. Vor den anderen habe ich zwar so getan, als ob das gut wäre mit mir, vor Gott war alles ikabot, kaputt. Dann steht aber im selben Psalmwort, als ich es aber bekannte, da wurde ja alles ganz anders. Da vergabst du mir. Da habe ich mich doch so gequält mit meinen Sünden, mit meinen Unzulänglichkeiten, bis sogar mein Körper krank wurde. Und ich kam zu Gott und er vergab mir. So einfach. Gottes Möglichkeiten sind doch ganz, ganz anders. Als Simon das mitkriegte und darüber nachdachte, bekam er plötzlich diese Erkenntnis: Wir passen überhaupt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Herr, geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Denn dein Wort ist ganz anders als meins. Deine Gedanken sind ganz andere als meine. Deine Erfahrungen sind anders als meine. deine Tätigkeiten sind andere als meine. Und nicht nur, dass sie anders sind, sondern ich erkenne, dass meine schlecht sind. Ich bin ein sündiger Mensch. Es fällt manchen Menschen ja schwer, sowas auszusprechen. Und wenn sie es aussprechen, stellen sie sich mit dem Herzen nicht dazu. Von einer Frau war zu lesen, sie kam zu dem Pastor und sagte, also ich bin ein sündiger Mensch, eine Sünderin. Aber der Pastor merkte schon, dass das nur so ein Lippenbekenntnis ist. Und dann wollte er diese Frau mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Na gut, setzen wir uns mal hier hin. Dann gehen wir mal die 10 Gebote durch. Ja? Und mal gucken. Sollst keinen anderen Gott haben neben mir? Nein, nein, das habe ich natürlich nicht. Ja, also ich werde doch nie einen fremden Gott neben dem lebendigen Gott zulassen. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Haben sie dieses Gebot gebrochen? Niemals, niemals, mein Herr. Na, dann gehen wir weiter. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wie steht's denn damit? Oh, ich wüsste nicht, dass ich das jemals getan hätte. Ja, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Oh, sagte sie, am Sonntag tue ich nie etwas, was schlecht wäre. Jedermann kann mir bezeugen, dass ich in diesem Punkt sehr sorgfältig bin. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Nun, hierin war sie sogar vollkommen gewesen. Man könne ihre Freunde fragen, ob das wahr sei. Du sollst nicht töten. Wie steht's damit? Jemand totschlagen? Sie wunderte sich, wie der Prediger sie nur überhaupt nach so etwas fragen könnte. Du sollst nicht Ehe brechen. Ohne weiteres, sagte sie, das kann übergangen werden. Du sollst nicht stehlen. Gestohlen? Nein, das habe ich doch nie getan. Fremdes Eigentum werde ich doch nicht an mich reißen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deine Nächsten. Nun, welche Schwätzerin sie auch sein mochte, sie verwahrte sich dagegen, und was die Idee des Begehrens betraf, so mochte sie wohl zuweilen gewünscht haben, ein klein wenig mehr zu haben als andere oder als sie selbst. Aber sicher hatte sie nie die Güter eines anderen begehrt. So zeigte sich dann nach und nach, ach, dann sind sie ja gar keine Sünderin. Warum sagen sie, sie sind Sünderin? Sie haben ja kein Gebot übertreten. So geht es ja manchmal auch. Dass man wohl allgemein sagt, ich bin ein Sünder, ich muss errettet werden, aber ich habe keine Sünde. Die Sünde muss bekannt werden. Bist du ein Sünder, dann sage, wo du gesündigt hast. Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Gemeinschaft mit dir ist nicht möglich. Aber Jesus ist ja gekommen, Sünder zu retten. Sündenbekenntnis, egal was man auch zu bekennen hat, trennt nicht von der Gnade Gottes. Und wenn die Sünde blutrot ist, man darf sie bekennen, dann ist Gott in Jesus da, um sie zu vergeben. Jesus Christus ging nicht weg von Simon. Er hat dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, sondern er sagt, fürchte dich nicht. Jetzt sollst du mir weiter dienen. Du hast mir gedient, indem du mich vom Lande etwas mit deinem Boot gefahren hast. Und du hast gemerkt, mit wem du es jetzt zu tun hast. Nicht mit deinem Richter, sondern mit deinem Retter. Und diesem deinem Retter sollst du noch mehr dienen. Willst du das? Simon bewies, dass er das wollte. Woran können wir das erkennen? Auch die anderen, die das mitkriegten. Als sie nämlich die Schiffe zu Lande gefahren haben, die ja gefüllt waren mit Fischen, wunderbares Geschäft, hätte man noch mehr erstmal umsetzen können, man hätte ja schließlich das Geld in die Mission stecken können. So ein guter Gedanke, ne? Aber sie verließen diesen großen Fischfang und sogar ihre Familie und dienten diesem Retter, folgten Jesus nach. Jesus nachfolgen bedeutet doch, ihn vorangehen lassen. Liebe Geschwister, das ist ja doch so eine Schwierigkeit in unserem Alltag. Da muss man sich an die eigene Brust schlagen. Wenn man das beobachtet, gehe ich nicht immer voran? Und bitte den Herrn, dass er auf meinen Wegen mich segnet? Simon hat verstanden, so rum geht es jetzt nicht mehr. Es muss andersrum gehen. Jesus geht voran. Und ich folge ihm nach, wo er hingeht. Ich mache mich abhängig von ihm. Ich bitte ihn, mir zu zeigen, was dran ist. Er ist nämlich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Simon, dessen Name ja übersetzt heißt Erhörung, bekam den Zunamen Petrus, Fels, dazu. Sein Herzensruf nach Veränderung des Lebens wurde erhört, Simon. Und sein Glauben wurde auf dem Felsen Jesu gefestigt. So gefestigt, dass kein Lebenssturm diesen Felsen wegbewegen konnte. Als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten, war er derjenige, der diesen Heiland bezeugte. Und dann sah er die Menschen vor sich, die gleichen Fragen hatten wie er einst am See Genezareth. Was sollen wir denn tun? Passen wir denn zu diesem Gott? Und er sagte, tut Buße. Bekennt eure Sünden, steht dazu und begebt euer Leben unter die Führung dieses Retters. Lasst euch taufen auf seinen Namen. Dann bekommt ihr das Werkzeug, die Ausrüstung des Heiligen Geistes und könnt tun, was Gott gefällt. Seine Gerechtigkeit wird dann eure Gerechtigkeit. Jesus, der Lebensfelsen, kann von dem stärksten Erfahrungssturm in dieser Zeit nicht weggeblasen, nicht zertrümmert werden. Vielmehr ruft er dir und mir immer wieder aufs Neue zu: Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das möge der Herr uns schenken, dass das immer wieder Tag ein, Tag aus durch unser Herz pulsiert. Diese Ansprache Gottes für uns, damit wir festbleiben auf seinen Wegen oder vielleicht zum ersten Mal gefestigt werden auf seinen Wegen. Ablassen von unseren Wegen, von unseren Erfahrungen und beschenkt werden mit den Möglichkeiten und den Erfahrungen des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir von ganzem Herzen, himmlischer Vater, dass du uns so nahe gekommen bist in Jesus Christus, den Menschen damals am See Genezareth, den Menschen heute durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und du stellst dich immer wieder vor als der, der ganz anders ist als wir, aber doch Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und wir danken dir, dass du uns diese Einladung vorstellst. Und wir wollen sie von Herzen annehmen, wiederholt oder zum ersten Mal. Und du kennst jeden von uns. Du kennst seine Fragen, seine Probleme. Du kennst auch die Wünsche in dem Herzen, dass es anders wird. Und du bietest dich ihm an. Darum segne jeden Einzelnen neu oder zum ersten Mal, dass er doch getrost auch in die kommende Woche gehen kann und weiß, er braucht sich nicht zu fürchten, nur auf dich zu sehen. Und du machst alles neu, du machst alles anders, du führst alles zum guten Ziel. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Blut geflossen ist für uns Sünder, damit wir die Gerechtigkeit empfangen, die in dir ist, in dir, Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wir beten dich darüber an. Amen.